Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der vierte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt 2.11.21» mit folgenden Gästen. Martin Neukomm, Regierungsrat, Baudirektor vom Kanton Zürich. Roland Brack, Schweizer Unternehmer und Investor in der TV-Sendung «Höhle der Löwen». Und Markus Somm, Chefredakteur vom «Nebelspalter» und Buchautor. Mein erster Gast in dieser Sendung ist Martin Neukomm. Er ist mit 32 bereits Regierungsrat geworden und hat natürlich in dem letzten Herbst vor allem für das Energiegesetz gekämpft und hat ja dann schlussendlich auch gewonnen. Von ihm wollte ich wissen, ob Regierungsrat für ihn dann eigentlich ein Fulltime-Job sei.
So 200% ungefähr.
Ja, wie viel haben Sie dann noch Ihre Diss fertig geschrieben? Also offenbar hat Sie den Job gar nicht ausgefüllt.
Ich habe meine Diss noch vor der wo ich gewählt worden bin, habe ich angefangen zusammenschreiben. Eben. Dann habe ich 6 Wochen Zeit gehabt, dann habe ich dann wahnsinnig viel zusammengeschrieben und dann habe ich in der Sommerferien habe ich noch ein bisschen, habe ich es dann noch ganz fertig gemacht.
Mhm. Eben, also es ist offenbar dort nebeneinander gegangen.
Ja, das ist aber schwierig gewesen.
Was ist dann auch noch schwierig gewesen? Sie haben jetzt 1800 Leute unter sich. Wie viele haben Sie vorher gehabt?
Etwa 5.
Also, von 5 auf 1800?
Ist eine ganz grosse Veränderung, ja.
Ist das seriös eigentlich, dass man jetzt, wenn man jetzt mal schaut, ist ja Privatwirtschaft absolut undenkbar, dass man jemanden mit so wenig Führungserfahrung an so einer Position aufschiesst?
Ich finde das schon. Also in meinem Fall ja, vielleicht nicht jedem.
In Ihrem Fall ja, okay.
Nein, ich glaube, Führung skaliert eigentlich nicht mit der Anzahl Leute. Ich meine, ich führe jetzt direkt ja nicht 1800 Leute, sondern 10 oder 9. Und in dem Sinn, glaube ich, Führung ist vor allem eine Frage von, wie geht man mit Menschen um, wie baut man eine menschliche Beziehung auf. Also Beziehung jetzt in Anführungszeichen, oder professionelle Beziehung.
Aber trotzdem, es geht ja um Management-Erfahrung, Leute werden ausbilden etc. Haben Sie sich in diesem Bereich dann irgendwie noch nebendran ausbilden? Haben Sie das Gefühl gehabt, eben, in meinem Fall, ich bin so gut, ich muss das alles nicht wissen?
Nein, gar nicht. Also ich gehe grundsätzlich nach dem Prinzip, dass ich sage, ich lasse mich sehr gerne beraten und ich höre sehr gerne, was andere Leute sagen und entscheide mich dann. Und das betrifft eigentlich alle Fragen. Das sind politische Fragen, strategische oder eben auch Management und Führung. Ich habe lange jetzt noch einen Coach gehabt, der mich auch noch extern beraten konnte. Ist jetzt leider verstorben, darum habe ich leider keinen Coach mehr. Aber sonst auch, ich tue mich sehr gerne mit den Leuten austauschen und höre, was sie sagen, um mir ein breites Bild zu machen.
Aber trotzdem sind Sachen jetzt passiert, die Sie sich nicht haben vorstellen können, die Sie überrascht haben, wo Sie gesagt haben, oh mein Gott, oder? Das ist ja ein bisschen anders, als ich es gedacht habe. Sie sind 2,5 Jahre in dieser Position.
Was für mich eigentlich eine der grossen Veränderungen war, ich bin aus einer Firma gekommen, wo man abgemacht hat, die Sitzung startet am 10 Uhr und sie ist dann halt erst um 11 Uhr losgegangen und man hat das Gefühl, man geht dann nachher zum Mittagessen, man ist aber nicht fertig geworden. Also eher so ein bisschen chaotisch, das kann man natürlich machen in einer Firma mit irgendwie 15 Leuten. Und in dieser Baudirektion ist natürlich alles durchgetaktet. Meine ganze Agenda ist durchgetaktet und das fängt dann am Punkt an und ist dann um 20 Uhr fertig und dann kommt schon das Nächste. Mhm. Also das ist eine grosse Veränderung.
Aber das heisst, es klingt so, wie wenn also bei der Direktion effizienter wäre, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Für Sie ist der Tüftlerruf vom Start-up eigentlich effizienter gewesen und es ist eher schwerfällig, was Sie jetzt da erlebt haben, natürlich bei so einer grossen Organisation.
Also das liegt natürlich in der Natur von der Sache. Etwas, wo eine Organisation mit 1000 Leuten ist logischerweise schwerfälliger als eine Organisation mit 50. Ich meine, das geht gar nicht anders. Was mir vor allem bewusst worden ist, jetzt in diesen 2,5 Jahren, ist, dass für die Verwaltung ist es einfach ein extrem höchst Gut, um alle Leute gleich zu behandeln. Gleichbehandlungssatz. Und das führt dazu, dass man die Sachen halt jemand mal bürokratisch macht, bürokratisch im Sinne von nach einem bestimmten Muster beurteilen, juristisch, dass es stimmt, dann ist es fair für alle. Das ist mir vorher in diesem Ausmaß nicht
aber Sie haben ja Sachen wollen verändern und die Grünen haben gesagt, wenn er kommt, oder? Wie hat es geschrieben, er hat das fachliche Rüstzeug, um den Kanton Zürich endlich auf Klimakurs zu bringen. Ist das passiert?
Ja, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man würde sagen, das ist nach 2,5 Jahren schon der Fall. Ich habe das hoffe ich jetzt mal so, können einen Haufen Sachen bewegen in diese Richtung. So ein bisschen, wir sind unterwegs, aber natürlich wäre es völlig vermessen, zu sagen, ja, jetzt sind wir völlig auf Kurs, nur wegen mir. Vor allem auch, es liegt ja nicht nur an mir. Also,
aber trotzdem, Sie sind verantwortlich.
Es sind andere Regierungsräte und das Parlament und so weiter. Also das ist immer auch eine Teamfrage.
Eben, aber die Frage ist, was sind jetzt Ihre Big Points in diesen zweieinhalb Jahren? Etwas, was Sie vorweisen können? Wo Sie sagen, okay, das kommt aus meiner Küche, ich kann es auch können umsetzen.
Also gut, bei dem Energiegesetz ist jetzt die Frage, ob es durchkommt oder also nicht. Aber das Energiegesetz
gibt noch
ist natürlich...
Es gibt noch der kommt erst, also das ist jetzt der erste.
Das ist jetzt der erste grosse Punkt, wenn es um den Klimawandel geht. Man hat sonst natürlich andere Sachen, die ich zum Glück können umsetzen konnte. Das sind jetzt aber nicht im Bereich Klima. Also zum Beispiel das Kasernenareal, wo man den Deal abschliessen mit der Stadt Zürich und das endlich durch den Kantonsrat bringen. Solche Sachen, sehr toll. Und sonst muss man sehen, zweieinhalb Jahre ist halt für so eine ganze Gesetzesberatung aber relativ kurz.
Aber ist das für Sie ein bisschen frustrierend, dass alles so lange geht?
Ja, absolut. Also ich würde mir wünschen, dass die Sachen schneller gehen in der Politik. Und ich bin gerade in der Kommission und im Parlament ein bisschen bekannt dafür, dass ich sage, komm, machen wir mal vorwärts. Das kommt, ich bin vielleicht ein bisschen ungeduldiger Mensch, aber in der Politik muss man halt manchmal ein bisschen geduldig sein. Es geht halt einfach nicht ganz so schnell, weil es,
aber es tönt,
lange Prozess gibt.
Eben, das tönt, dass es frustrierend ist, also dass sie das nicht können verändern können. Die Zeit Schweiz hat geschrieben, über sie neu kommt, politisiert mit der Methode eines Ingenieurs. Die Frage ist, ist die Methode eines Ingenieurs die richtige für das, was Sie machen müssen?
Ich würde es mir nicht anmassen, zu behaupten, was die richtige Methode ist, zum Politik machen. Ich meine, ich verhalte mich natürlich ein bisschen so, aufgewachsen bin, wie ich ausgebildet worden bin. Und ich habe natürlich Ingenieur gemacht. Und darum, glaubst du, das ist das wahrscheinlich so die Methodik, die ich anwende. Also Methodik heisst für mich, ich versuche Mehrheiten zu schaffen, indem ich den Leuten zuhöre und versuche zu verstehen, was sind das für Anliegen, wie kann man irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden. Also zuerst zu verstehen und nachher irgendetwas daraus machen, das ist vielleicht das, was man sagen kann, Methodik des Ingenieurs.
Sie sind irgendwie ein bisschen unter dem Radar geflogen, vor allem in den letzten zwei Jahren, wo alles über Covid gegangen ist und so. Sie sind einfach einmal aufgefallen, was es geheißen hat, den Kantonsbaumeister entlassen. Das ist etwas, was ja eigentlich so nicht vorkommt, einen Chefbeamten zu entlassen. Ist es Ihnen schwer gefallen?
Ja, sehr. Ja, das ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Dass, vor allem auch natürlich, wenn man Leute persönlich mag, aber wenn etwas nicht... ich tue meine Personalentscheid natürlich da nicht öffentlich kommentieren, aber das ist jetzt etwas, wo ich auch... Also bin viel nervöser gewesen als vor irgendeinem Fernsehauftritt oder irgendetwas. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung gewesen.
Aber haben Sie sich dort zutraut? Ich meine, das sind die Kantonsbaumeister, ich glaube ein Architekt gewesen, also ein Fachmann in einem Bereich, wo Sie wenig wissen, zu beurteilen, ob der gut ist oder nicht. Oder hat das eine Rolle gespielt bei der Wahl beim Nachfolger? Weil ich habe gelesen, bei Inside Paradeplatz, dass der Nachfolger gar kein Architekt mehr ist. Was er früher immer gewesen ist. Also, wie sind Sie auf die neue Richtung gekommen?
Ich glaube, eben an der Spitze der Organisation braucht es nicht die beste Fachperson.
Nicht?
Oder also es braucht nicht den besten Architekt an der Spitze eines Hochbauamts, so wie es nicht den besten Ingenieur braucht an der Spitze vom Tiefbauamt zum Beispiel. Es braucht auch nicht den besten Arzt an der Spitze eines Spitals, sondern dort geht es mehr aus meiner Sicht um Management und um Führung und um Organisation. Weil die Person, die an der Spitze ist von der Organisation, tut ja häufig nicht selber, also der jetzt im Hochbauamt, der tut ja nicht selber Sachen entwerfen und zeichnen, sondern es ist eigentlich ein Management-Job. Es ist darum für mich nicht ein Ausschlusskriterium gewesen. Ich habe das offen ausgeschrieben und es haben sich Architekten und Nicht-Architekten beworben. Und dann ist es eigentlich mehr zufälligerweise ein Nicht-Architekt gewesen, wo die Stelle bekommen hat.
Jetzt wenn Sie sagen, Management-Qualitäten sind gefordert, die Erfahrung dort, aber genau Sie, wo der Chef ist von dem, hat gar keine richtige Management-Erfahrung gehabt. Das überrascht mich und auch das Beispiel, der muss das nicht kennen. Aber ein guter Fußballtrainer, der muss auch schon Penalty ins Goal gebracht haben, und zwar nicht in der dritten Liga, nur damit er anerkannt wird von seinen Mitarbeitern, dass man sagt, der weiss, von was er redet.
Ja, genau. Also das ist absolut zentral. Also der Beat Pahü ist der neue Kantonsbaumeister und er hat vorher den Circle gebaut. Also er war der Gesamtprojektleiter vom Circle, also im Flughafen raussen. Und das ist, wenn ich es recht im Kopf habe, ein Bau mit 1,4 Milliarden Bausumme. Also der Mann, der weiss, um was es geht. Er hat aber kein Architekturstudium, oder? Weil es gibt natürlich unterschiedliche Arten zum Know-how erlangen im Baubereich.
Sie sind eben jemand, der sich dem Umweltschutz verschrieben hat. Aber wenn man baut, ein Baudirektor ist wie Sie, das sind, dann verbaut man Beton und Zement. Und das ist extrem umweltschädlich. Wenn man anschaut, man vergisst das immer wieder, neben Verkehr, Industrie, Landwirtschaft etc. Beton ist extrem umweltschädlich. Was machen Sie denn dort, damit man dort auch ein bisschen umweltfreundlicher bauen kann?
Also das ist absolut so. Also das ist immer die graue Energie, von der man redet, die kommt zu einem sehr grossen Teil aus dem Beton. Genau, also was wir machen, wir versuchen umzusteigen auf andere Materialien dort, wo es geht. Also zum Beispiel haben wir jetzt das ZZM, Zentrum für Zahnmedizin. Das ist ein Bau für 200 Millionen Franken. Sehr, sehr ein grosses Gebäude dort, wo früher das Kispi-Areal, wo das Kinderspital war, also auf dem Kispi-Areal. Und das ist ein Holzbau. Also das hat natürlich ein kleiner Teil unterirdisch, das ist Beton, das geht nicht anders. Und nachher alles, was oben rauskommt, das ist Holz. Also somit kann man natürlich dann die CO2-Emissionen auch schon im Bau massiv reduzieren.
Eben, wir haben über, das haben wir am Anfang gesagt, wir haben über das CO2-Gesetz abgestimmt. Das war ein richtiger Rückschlag für Sie natürlich, nehme ich an. Ja. Wie haben Sie sich dort engagiert, dass das nicht passiert? Haben Sie es vielleicht einfach gesagt, das muss durchkommen, das ist einfach so nachvollziehbar, gerade in der heutigen Zeit, wo die Grünen so viel Oberwasser haben und sind dann irgendwie verblüfft, schockiert gewesen, wo das Resultat rausgekommen ist?
Ein halbes Jahr vorher hätte ich gedacht, das kommt locker durch. Und nachher so in der Diskussion und der Kampagne habe ich immer so gedacht, oh, es wird immer schwieriger. Und dann vorher bin ich dann schon so ein bisschen mittelmäßig pessimistisch gewesen. Drum, aber es war dann schon einmal für mich auch ein Schock gewesen, oder so zu sehen.
Nein, aber was haben Sie denn gemacht? Ein Bundesgesetz ist natürlich nicht kantonale Ebene, aber trotzdem, wir sind immerhin der wichtigste Kanton und so. Also dort hätte man vielleicht noch auch sich ein bisschen mehr engagieren. Im Nachhinein hat sich das auch gesagt.
Ja, wir haben Veranstaltungen gehabt, um das Thema zu pushen. Ich weiß nicht, ob ich noch viel hätte können dazu beitragen, um die Leute zu überzeugen. Es ist noch schwierig zu sagen, was man noch hätte können machen. Vielleicht hätte man wirklich noch müssen überlegen, zusätzliche Sachen zu machen.
Mhm. Aber immer dort ist ja vor allem darum gegangen, dass in der Nachbetrachtung, dass die Leute gesagt haben, wir wollen nicht mehr bezahlen für Benzin und für Flugreisen etc. Und jetzt ist gerade wieder eine Studie rausgekommen, junge Leute, aber SVPler, andere, die wollen nicht mehr Kosten haben für Umweltschutzentwicklungen. Macht Sie das nicht ein bisschen stutzig im Hinblick jetzt auf Ihr Energiegesetz?
Ein Stück weit schon, aber ich glaube, man muss es auch einordnen. Also ich habe das Gefühl, dass beim CO2-Gesetz ist es darum gegangen, um 5 Rappen mehr zu zahlen für das Benzin. Und ich habe das Gefühl, das haben viele so interpretiert als wie eine Strafsteuer. Und es ist ja jedem klar, dass wegen 5 Rappen mehr auf dem Benzin fährt man nicht weniger Auto, sondern es ist einfach teurer.
Warum hat man es dann gemacht?
Ja, das ist mir auch nicht ganz klar. Also das ist etwas, was ich gefunden hätte, hätte man im CO2-Gesetz problemlos weglassen können. Also weil das hat nur Kontroverse gebracht, aber ehrlich gesagt, also wenn ich so ehrlich darf sein, ich glaube nicht, dass das irgendeine Wirkung gehabt hätte. Man hätte natürlich ein bisschen Geld, oder? Also ein bisschen, da kommt relativ viel Geld zusammen auf dem auf Bundesebene und mit dem hätte man natürlich dann können gute Projekte machen und so weiter. Wahrscheinlich schon nicht. Schon nicht nur falsch, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die grosse Wirkung hat. Und dann sind sich die Leute ein bisschen vorgekommen, als sie werden bestraft für schlechtes Verhalten.
Martin Neukomm, er hat gesagt, mein Ziel ist es, dass der Kanton Zürich im Bereich Klimaschutz vorangeht. Und was macht er? 400 Strassenprojekte, 700 Hochbauten etc. Und hat Leute, die bei ihm angestellt sind und die wollen nur eins bauen und produzieren natürlich da unglaublich viel Umweltschäden, oder?
Das ist so. Der Strassenbau produziert natürlich CO2, aber natürlich auch der Hochbau. Es ist natürlich auch so, dass ich ja nicht einfach das mache, was ich jetzt gerade Lust drauf habe, sondern ich bin Regierungsrat, ich tue ein Gesetz vollziehen und ich bin in dem Sinne auch Demokrat und sehe, ja, das ist ein sehr grosses öffentliches Bedürfnis, dass es Strassen gibt. Und
aber wird da nicht irgendwie übertrieben? Wird nicht übertrieben?
Strassen unterhalten.
Dass da unglaublich viele Baustellen und nochmal Baustellen etc., dass einfach das Geld da ist und die Leute sagen, wir haben ja das Geld, dann machen wir es halt nochmal und noch ein bisschen schöner und so weiter und so fort. Und dass wir da eigentlich auch nochmal überlegen, was ist sinnvoll und was ist einfach so eine Art Swiss-Finish, wo es nicht unbedingt braucht.
Ich komme ganz viele Rückmeldungen über wegen der Baustellen, weil das ganz viele Leute aufregt. Aber also ich kann da wirklich sagen, wir bauen nicht zum Spass, sondern wir bauen ja letztendlich, damit die Strassen im Schuss bleiben. Man könnte es auch die Strassen verlottern lassen. gibt andere Länder, die machen. Die machen das, aber dann kommt es langfristig teurer. Bei einer Strasse ist es wichtig, dass der Belag oben immer schön dicht ist, weil wenn es dort Riss gibt und dort anfängt Wasser reinlaufen, dann geht das Fundament kaputt und dann muss man nachher den ganzen Strassenkoffer, wie das heisst, also das Zeug, das nach unten dran ist, muss man dann auch rausnehmen, also dann ist die nächste Sanierung einfach teurer. Mhm. Also alles in allem, das wird sehr, sehr stark optimiert.
Wo aber da wie viel können Sie da eingreifen? Weil ich kann mir vorstellen, bei Ihren Beamten und Chefbeamten, die sind nicht alles Grüne, oder? Das sind solche, die sagen, komm, wir müssen jetzt eben, Kanton Zürich hat das Geld, oder? Wir sind der reichste Kanton und wir verbauen das Geld, das wir haben.
Nein, also so ist es nicht. Es ist eher so, also gerade im Tiefbau ist das eigentlich relativ konstant. Wir haben sehr so eine Erneuerungsplanung, wann wird da wo, welcher Belag gemacht. Und es ist im Fall noch erstaunlich. Ich hätte gedacht, oder, vielleicht vorher war der Markus Kegi gewesen, oder? Ich weiss nicht, wie Leute, wie ökologisch, genau, SVP, wie ökologisch da die Leute eingestellt sind. Aber also die meisten Leute sind sehr offen für ökologische Anliegen. Also wir schauen auch zum Beispiel, dass man den Asphalt, den man die Strasse ausbaut, also rausnimmt, dass man den recyceln kann. Also auch da sind wir natürlich dran, um zu schauen, was man machen kann, um auch die Bauprozesse ökologischer zu machen.
Danke vielmals für Ihr Engagement. Was ist der nächste Musiktitel?
Zürich West, Mojito.
Okay.
Zwei Mädchen, eins in meinem Kopf und eins im Bett. Eins von beiden will mich nicht mehr, und das andere von beiden will. Das, was mich nicht mehr schmeckt nach Honig, und das andere schmeckt mich nicht mehr so. Eins liegt hier bei mir in der Wohnung, und das andere ist vor der Gatte vor. Ich bin selber blöd, ich weiss es, aber ich werde doch nie leben. Mit der hier heute Nacht zu mir, hey, wenn ich nicht so manche. Aber eben, jetzt hab ich dumm, ich bin so ein Mensch. Eins ist noch hier, eins ist nicht mehr da. Und das, was fort ist, will mich nicht mehr. Und das andere, was ich jetzt glaub, oh, lieber langsam gehen. Dabei hab ich mir gesagt, ich nehme nur so einen Mojito. Nur einen zweiten, den ich denke, nehme ich auch. Nach dem dritten bin ich unter dem Tisch gelegen. Nach dem vierten unter dieser Frau.
Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist der Roland Praxi, grosser Unternehmer und Gründer vom Online-Portal prak.ch und Teilnehmer von der TV-Sendung «Höhle der Löwen». Von ihm wollte ich wissen, wie er dazu kam, schon 1991 ein Solarmotorrad zu entwickeln.
Das war natürlich wirklich richtig pionierhaft gewesen, denn da hat es das Rennen gegeben, durch den Sol. Und das
hast
für mich, ja, das hat für mich perfekt gepasst, weil es eine gute Mischung war aus eben irgendwie technischer Innovation und gleichzeitig aber eine Team-Challenge. Ich bin als Kind oder als Junge ich bin nicht der beste Sportler gewesen und habe darum auch nicht so gerne Sport gemacht und Teamsport in dem Sinne auch nicht erlebt. Aber das ist für mich wirklich so die erste Führungserfahrung war, quasi so ein Team dazu zu bringen, die extra Meilen zu gehen und irgendwie zu kämpfen dafür, dass es klappt, also dass man überhaupt teilnehmen kann. Und nachher auch irgendwie, ja eben...
Wie viel sind es geworden?
Keine Ahnung mehr.
Also nicht der Erste. Hast du das ausgehalten?
Definitiv nicht der Erste. Ja, ich kann gut mit dem leben. Und ich glaube, das ist... Das ist zentral, auch
heute. Du wolltest ja immer der Erste, oder? Du bist auch dann nachher Offroad-Rallye-Fahrer geworden. Hast du dort einen grossen Pokal heimgebracht?
Nein, das ist wirklich bei mir so. Ich kann sehr gut damit leben, Zweiter zu sein oder eben nicht Erster müssen zu sein. Und ich will wenn man sich zurückerinnert, das ist ein gutes Beispiel bei der Tour de Sol, aber auch bei diesen Rallyes. Ich erinnere mich viel mehr an die tollen Teamerlebnisse und an Menschen, die ich kennengelernt habe, als den Rang. Habe ich echt keine Ahnung mehr, wenn ich wo welchen Rang hatte.
Aber Rallye und Solar ist nicht ganz auf der gleichen Ebene, oder? Jetzt, wenn man sich ein bisschen von aussen anschaut und sagt, was ist zukunftsträchtig, was ist umweltschädlich, was ist nachhaltig etc. Ist das für dich jedes Thema gewesen, dass du da irgendwo rumgeblochen bist, da in Europa oder in Afrika sogar?
Ja, natürlich ist es etwas anderes, aber es hat auch mit Technologie zu tun. Und ich hatte natürlich einfach das Problem gehabt, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und dann musste ich irgendwie ein neues Hobby suchen. Und das Rallye-Fahren eben ist für mich nicht nur wegen dem Umblochen spannend gewesen, sondern ich bin gerne in der Natur draußen. Ich bin viel mehr der in die Natur rausgeht, reisen, als Städtereisen macht. Und dann kommt noch eben dazu so der Team-Spirit. Gewinnen kann man dort oder vorne mitfahren kann man auch nur, wenn es im Team stimmt. Mhm. Und von dem her sind da für mich tolle Erinnerungen, die ich da immer mit heimgebracht habe.
Und hast du den Team-Spirit gehabt oder hat dein Team funktioniert?
Manchmal besser, manchmal weniger, aber nein. Aber wir haben es wirklich immer gut gehabt. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, eben, wir wollen dort hingehen, wir wollen es geniessen. Es geht darum, dabei zu sein, es geht darum, die ganze Woche bis ins Ziel zu kommen. Und ob dann der Rang, ob wir dort oder dort sind, das ist sekundär.
In Amerika haben die grossen Leute von Bill Gates über den Steve Jobs und wie sie alle heißen, in einer Garage angefangen. Bei euch daheim im Fricktal hat es, glaube ich, keine Garage gehabt. Was hast denn du gemacht in dem Fall?
Ja, Garage ist als zweites gekommen. Ich habe in Estrich angefangen.
Eben in Estrich. Und was hast du genau gemacht von dort aus?
Ja, ich habe Computersysteme zusammengeschraubt nach Kundenwunsch. Damals hat ein Computer irgendwie noch 7'000 Franken gekostet, als ich angefangen habe. Und dann hat man natürlich zuerst mit dem Kunden besprochen, was er braucht und dann nachher individuell so auf seine Bedürfnisse zusammengestellt.
Aber hat es noch nicht fixfertige Computer gegeben? Haben wir die wirklich individuell machen müssen? Haben wir die nicht können kaufen so in einer Box und einfach da anstellen und schauen, ob es dann läuft?
Ja, es hat fertige dann auch schon gegeben, aber eben weil sie so teuer gewesen sind, hat es sich dann eben gelohnt, die auf die persönlichen Bedürfnisse auszulegen. Weil eben nicht jeder Computer alles hat können. Die ganze Beratung und alles, was hinter dran war, da hatte ich Freude daran. Das war eigentlich mein Hobby gewesen.
Eben, das hast du mehr geschätzt eigentlich, als dann das ganze andere Zeug, wo das Ganze hast du noch vermarkten musste, oder?
Ich hatte Freude an dem und am Anfang ist nicht im Zentrum gestanden, ein grosses Unternehmen daraus zu bauen. Und schon gar nicht ein Online-Handel, weil Internet hat es dort noch gar nicht gegeben.
Internet ist erst Mitte, zweite Hälfte 90er Jahre gekommen, aber dort hast du eben angefangen. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Und das bist du genau gewesen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, dort habe ich einfach Glück gehabt. Ich habe übrigens oft Glück gehabt in meinem Leben. Das gehört auch dazu als Unternehmer. Ich habe im richtigen Moment mit dem angefangen. Ich habe vor allem ganz am Anfang sind so richtig die goldenen Zeiten gewesen. Die habe ich eben nicht erlebt.
Was heisst die goldenen Zeiten mit der grossen Marge?
Ja, genau. Und viele, die dort am Anfang gross geworden sind, die haben nachher die Umstellung und die tiefen Margen und so nicht überlebt. Und als ich angefangen habe, da ist schon der Wettbewerb doch recht gross.
Aber was hast denn du angeboten, wo besser war als die Konkurrenz, die dort doch auch noch entstanden ist?
Am Anfang war es wahrscheinlich wirklich so, die technische Kompetenz, die Individualität und nachher natürlich auch das eben zu multiplizieren und zu übertragen, dass einfach die Kundenzufriedenheit hoch ist. Das war immer schon mein grösstes Anliegen gewesen. Und als Ingenieur natürlich habe ich mich auch dann für die Prozesse interessiert, wie man die kann optimieren kann.
Der grosse Gump war natürlich, wo du dann in die ganz andere Richtung gegangen bist, nach Willisau. Dort hast du dann eigentlich die Firma so richtig angebracht und gross werden lassen.
Nein, wir waren ja in Megawil, dort war der Hauptsitz und das Lager. Zu dieser Zeit haben wir dort schon 30'000 Artikel im Sortiment und über 10'000 Quadratmeter Lagerfläche.
Das ist ja unglaublich, 30'000 Artikel?
Ja. Und dann ist es eben schon nicht mehr möglich gewesen, einfach irgendwo mit einer alten Fabrik etwas zu machen. Und darum haben wir dann umgeschaut, wo gibt es etwas. Und in Willisau ist die ehemalige Lego-Fabrik leer gestanden mit über 50'000 Quadratmeter Fläche. Und das war auch so ein Moment gewesen, wo mich dann die ganze Branche für völlig verrückt erklärt hat, wo wir das gemacht haben. Weil am Anfang haben wir nur die Hälfte von der Fläche wirklich gebraucht.
Aber es ist günstig.
Aber es ist halt einfach ein bisschen weit vorausdenkt. Am Anfang haben wir nicht alles beleidigt, aber wir haben nachher können das Wachstum dort abbilden.
Eben, aber ihr habt dann, glaube ich, oder du hast dann auf Roboter umgestellt. Das ist, glaube ich, doch noch ein grosser Schritt gewesen. Du hast gesagt, 20'000 Artikel hast du gehabt, jetzt hast du, glaube ich, 10-mal mehr verschiedene. Oder? Ja, zum Beispiel 200'000. Also, genau. Das ist also, dass man da am richtigen Stelle, am richtigen Ort, den richtigen Artikel findet, ist nicht ganz eine banale Aufgabe, innerhalb von nützlicher Zeit.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich einhergegangen, dass man irgendwie mit der zunehmenden, mit dem Platz, mit Sortiment ausbauen, mit Logistik professionalisiert, dann hat man wieder können Sortiment noch mehr ausbauen, auch eben in neue Produktbereiche vorstoßen und so ist es so.
Aber das war ein grosser Schritt gewesen. Also am Anfang war es nur auf Elektronik. Das war dein Gebiet. Was machen wir noch nicht?
Ja, genau.
Also, dann machen wir es halt jetzt. Oder das, was wir noch nicht machen, oder?
Ja, genau. Also es war naheliegend gewesen. Wir haben uns mit diesen digitalen Technologien ausgekannt, mit Netzwerk und so weiter. Und immer mehr Produkte rundherum sind dann auch irgendwo digitalisiert worden und am Internet gehangen. Und dann ist es natürlich naheliegend gewesen, dass wir angefangen haben, digitale Fotoapparate verkaufen und Unterhaltungselektronik und so weiter. Und so ist es halt Hand in Hand immer weitergegangen.
Und dann habt ihr, was verkauft ihr jetzt nicht eigentlich? Oder noch nicht? Eigentlich verkauft ihr alles.
Wir verkaufen heute einfach das nicht, was man nicht per Post kann verschicken kann.
Sachen, Nahrungsmittel.
Ja, genau. Frische Sachen.
Etc. Aber da muss man doch sagen, das ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory. Du hast jetzt, glaube ich, 1'000 Leute, ist das richtig?
Ja.
1 Milliarde Umsatz?
Ja.
Und wie viel Gewinn?
Ja, die Margen sind dort schon her gewesen und sind immer noch her.
Jetzt kommt das grosse Gejammer. Weil so hart kann es nicht gewesen sein, weil seit 2020 bist du in der Liste der 300 Reichsten der Schweiz mit einem geschätzten Vermögen von 450 bis 500 Millionen. Liegen die etwa richtig, die von der Bilanz, die das gemacht haben?
Das ist, glaube ich, die Rangliste, wo ich am wenigsten stolz drauf bin.
Erzähl mal. Also mein Vater hat mal gesagt, als ich angefangen habe, ein bisschen Erfolg, hat er gesagt, du darfst, also ich würde mich so schämen, wenn du mal in so einer Liste würdest vorkommen. So. Ich habe mich daran gehalten, du nicht.
Ja, siehst dort haben wir etwas gemeinsam.
Bist du eigentlich 100% Besitzer?
Ja.
Was ja noch seltsam ist, oder, dass du deine Firma nach dir benannt hast. Oder?
Ja,
warum machst du das? So. Das machen die meisten anderen nicht. Also, der Steve Jobs hat Apple gemacht, Bill Gates Microsoft, Elon Musk, ich nehme jetzt ein bisschen die grossen Schuhnummern, hat Tesla gemacht und andere Firmen wie Weltraumfirmen. Aber niemand hat es nach seinem eigenen Namen benannt. Unter anderem darum wahrscheinlich, weil er denkt, wenn du mal eine Börse gehst, wo du verkaufen willst, ist das vielleicht besser.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das hat ganz einen einfachen Grund. Vielleicht war am Anfang eben die Ambition zu wenig gross gewesen. Am Anfang war es eine Einzelfirma gewesen und dann ist die Pflicht, dass der Name drin ist. Von dem her hatte ich die Wahl gar nicht gehabt. Ich habe erst 2003, etwa nach 10 Jahren, dann das umgewandelt in eine Aktiengesellschaft. Und dann war es eigentlich schon zu spät gewesen. Zum
Namen kann man wissen. Ich meine, wie heisst er da? Der Herr Zuckerberg hat ja seine Firma auch ein bisschen umbenannt und ist noch ein bisschen grösser als deine, oder?
Ja, vielleicht habe ich zu wenig Mut gehabt für das.
Okay, das bleibt also Brack.
Ja, das bleibt. Ja, also wegen dem Namen nochmal, ich finde das schon noch eine spannende Frage, oder? Und wenn ich etwas würde anders machen heute, das ist eines von den ganz wenigen Sachen, die ich wahrscheinlich würde anders machen würde, würde aber tatsächlich einen anderen Namen wählen.
Eben, aber jetzt aus Bescheidenheit oder eben wegen der Sache, dass das, eben wenn man da mit Publikumsgesellschaft werden, dass das ein Hinderungsgrund könnte sein?
Ah nein, also mit dem hat es definitiv nichts zu tun. Ich glaube, es ist sind mehr praktische Überlegungen, dass für mich ist es jetzt noch okay, aber meine Kinder, die haben die Wahl gar nicht gehabt, die tragen den Namen ja auch. Und,
die sind noch relativ jung, oder?
Genau.
Reden wir über Corona, das ist das Beste, was dir passieren konnte als Geschäftsmann, oder?
Natürlich sind wir ein Gewinner von dieser Pandemie. Da kann man nicht wegdiskutieren.
Kannst du mal ein bisschen benennen? Wie stark ist Business in den letzten 12, 18 Monaten gestiegen?
Ja, das war tatsächlich verrückt gewesen. Also normalerweise wachsen wir ja vielleicht nur so zwischen 10-15% pro Jahr. Und letztes Jahr waren es 27% gewesen im Umsatz. Wenn man aber die Päckchen anschaut, dadurch, dass es eine Verschiebung gegeben hat und viel mehr Privatkunden bestellt haben, dann hat es fast eine Verdoppelung gehabt.
3,2 Millionen Päckchen. Das ist ja unglaublich und auch eigentlich unerhört, dass man da auf die Art und Weise einfach das Zeug in der Welt umschickt, oder in der Schweiz oder in Liechtenstein umschickt, um es präzise zu sagen.
Ja, das ist eine unglaubliche Zahl, das ist so. Und das war natürlich für das Team eine gewaltige Herausforderung gewesen. Und ich bin
wahnsinnig
stolz darauf, dass meine Leute das
geschafft haben. Was heisst, sie haben 16 Stunden arbeiten, oder wie?
Ja, also vorher haben wir ganz normal einschichtig gearbeitet und dann während der Pandemie, beim ersten Lockdown sogar dreischichtig. Das ist natürlich...
Ja, aber haben dann einfach mehr Leute angestellt?
Ja.
Also haben Sie das können in kurzer Zeit Leute anstellen, die dann das auch machen können? Weil es ist ja ein bisschen automatisiert, ja, wir haben glaube ich 300 Roboter, ich habe so Bilder gesehen, vor allem von Amazon und so. Ich weiss nicht, da ist die Arbeit die wichtigste oder die qualifizierteste Arbeit, machen glaube ich die Roboter, oder?
Nein, so kann man das nicht sagen. Nein. Also wir haben natürlich sehr viele qualifizierte Mitarbeiter zum Glück.
Klar.
Und ja, das war eine gewaltige Herausforderung gewesen, weil auch wir haben ja einen Teil von der Belegschaft hat nicht mehr dürfen arbeiten, weil sie Risikogruppe war. Das heisst, gleichzeitig mit der Explosion von der Bestellungen haben wir zuerst einmal etwa 20% von der Leute gehabt, die nicht mehr haben dürfen arbeiten.
Zwei Schichten, 7 Tage in der Woche, 25'000 Päckchen am Tag. Wie viel sind das? Also wenn man das Eisenbahnwagen würde ich darstellen wollen. Wie viele sind das?
Ja, das sind irgendwo zwischen 30 und 40 Sattelschlepper am Tag.
30 bis 40 Sattelschlepper am Tag? Du bist ja noch Fernsehstar geworden, mit Anführungs- und Schlusszeichen. Und zwar bei Höhle der Löwen, wo man so auftritt als Investor, wo da irgendwelche Start-up-Leute ihr Zeug anbieten. Aber das Ganze ist ja in erster Linie eine Fernsehshow. Roland, warum machst du das?
Ich habe einfach wahnsinnig Freude eben an Unternehmertum und an Startups. Und meine Mission dort ist, jungen Menschen Unternehmertum als etwas Erstrebenswertes können zu zeigen. Die Sendung schauen ja auch viele Familien mit den Kindern. Und das Beste, was uns in der Schweiz passieren kann, ist, wenn die nächste Generation möglichst viele Unternehmen gründet und Startups auf den Weg bringt. Und meine Aufgabe ist, Bass zuzuspielen, und aber durch sollen Gründer schiessen und darum sollen sie auch klar die Mehrheit
haben. Darum bist du dann kein Unternehmer, im Gegensatz zu deinem Unternehmen, wo du 100% hast und das Ganze sagen, sondern du bist Investor. Und da muss man doch unterscheiden zwischen Unternehmer und Investor. Und wenn man da sagt, ich trete als Unternehmer auf, nein, dann bist du kein Unternehmer.
Das ist richtig, natürlich eben muss man sich der Rolle klar sein.
Aber hast du Erfahrungen als Investor bei Startups?
Die bin ich jetzt am Sammeln.
Und was sind da die Reaktionen, die du meistens
gehst? Das ist eigentlich schön in der Schweiz. Sind alle nett und finden es meistens ja toll, dass man etwas macht in diesem Bereich.
Okay, also weiterhin viel Erfolg. Machen wir zwischendrin Musik. Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Titel ist «Jerusalema» und ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, wie Musik Menschen kann verbinden kann.
«Jerusalema, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalema, Ikayalami». Y lo no lo sé. Tú
zweite Gast in dieser Sendung ist der Markus Somm, nicht mein Gesprächsgegner in einer Sendung, sondern als Autor von seinem neuen Buch «Warum die Schweiz reich geworden ist», habe ich ihn eingeladen. Von ihm wollte ich wissen, wie er dann vom linken ins rechte Lager übergewechselt ist.
Also gut, erstens einmal, FDP bin ich stolzes Mitglied, schon seit langer Zeit und auch aus guten Gründen, kann ich gut begründen. Das Zweite ist, was ist passiert? Ich bin eben wirklich bewusst zum Tagesanzeiger gegangen als Journalist. Roger Döweg hat mich seinerzeit angestellt als Volontär. Bin ihm ewig dankbar, es war nämlich eine gute Stelle, es war interessant. Überhaupt Zeit beim Tagi war eine ganz gute Zeit, gute Kollegen. Und dort bin ich als Linke gegangen und bin dann schon langsam beim Tagesanzeiger ein bisschen in Ruf hineingekommen. Ja, das ist ein bisschen ein rechter Sozialdemokrat. Ich kann mich erinnern, wir haben über Steuern geredet und ich habe mal gefunden, Steuern muss man nicht immer erhöhen. Dann war auch die Bergsteinkommission sehr wichtig. Dort hatte ich zuerst eigentlich völlig eine andere Meinung gehabt. Und dann im Laufe der Untersuchungen habe ich gefunden, die Bergsteinkommission ist nicht ganz aufrichtig. Und das dritte ganz grosse Thema war Europa. Wo ich nachher ins Bundeshaus gekommen bin für den Tagesanzeiger, habe ich erst richtig realisiert, wie wahnsinnig wichtig direkte Demokratie ist, auch im Parlament. Und da muss ich sagen, das war einer der wichtigsten Treibfedern, die mich politisch angefangen hat zu verändern.
Aber dann bist du nach Amerika gegangen und dort hast du dann die neue Wahrheit erkannt und bist zurückgekommen als ein Geläuterter, oder?
Also gut, woke bin ich ja nicht geworden. Kann ich ja noch.
Aber was bist du? Einfach konservativ?
Sagen, ich bin sicher konservativer geworden, aber nicht. Also dort bin ich auch noch nicht. Mal, das ist klar. Aber das kennst du auch. Amerika ist, da können wir ja dann sicher nachher noch ein bisschen reden, Amerika ist ein fantastisches Land. Das ist meiner Meinung nach das beste Land der Welt. Und dann kommst du. Nein, immer noch. Und du kommst auf Harvard. Und das sind erstens einmal alle Leute, das ist sowieso so, die Linken damals waren immer rechter als die Europäischen. Heute ist das ein bisschen anders. Harvard ist damals Kennedy School, wo ich war, sehr beherrscht worden von Clinton Democrats. Das sind, finde ich, sehr vernünftige Leute, finde ich jetzt noch gut. Und ich muss sagen, es hat das erste Mal etwas stattgefunden, wo du eben in Europa fast nicht mehr erlebst. Du hast auch, also ich habe in Deutschland studiert und in der Schweiz. Und da war eigentlich immer so, intelligente Leute sind doch links. Und dann kommst du auf Amerika und dann triffst du Leute, die sind brillant, die sind gescheit, die können reden, die sind lustig, die können gut formulieren, die können unglaublich gut schreiben, sind dir völlig überlegen und am Schluss stellt sich noch heraus, hey, die sind so konservativ, die sind wahnsinnig konservativ. Zum Beispiel nicht nur Neokons, sondern
aber so, andere. Und ja. Hast du gesagt, so einer will ich
nein, essen. Aber das
mal, tut... Mal, also das bist du dann zurückgekommen.
Weißt du noch gar nicht, Neokon bin ich eigentlich nie ganz gewesen, weil ich immer zum Beispiel interventionsfindlich war. Ich habe den Golfkrieg nicht gut gefunden, ehrlich gesagt. Beide Golfkrieg nicht gut gefunden. Der erste Golfkrieg bekämpft als Linke, der zweite Golfkrieg immer als Rechte bekämpft. Nein, ganz ehrlich, also das, nein, Neokon bin ich eigentlich nie gewesen. Aber was ich wirklich muss sagen und betonen muss, das war ein intellektuelles Erdbeben gewesen. In Amerika hast du einfach auf beiden Seiten, links und rechts, hast einfach super intelligente Leute, die unglaublich gut reden können. Und man muss da vielleicht auch mal noch sagen, die meisten sind Juden. Und das ist auch noch etwas, was einem, wenn man von Europa kommt, natürlich auch irritiert, weil man das eigentlich nicht so kennt. Wir haben nicht mehr sehr viele Juden in Europa. Und das ist eine Art von intellektueller Competition, wo du erlebst in Amerika, wo mich, ja, hat mich wirklich verändert, hat mich auch in ganz andere Literatur hineingebracht. Weißt du, ich habe angefangen, Bücher zu lesen, die ich vorher hier in Europa eben nicht kennt habe.
Gut, und dann bist du zurückgekommen, bist in die Weltwoche gegangen, hast wollen Chef werden, das hast du nicht können werden, das war, glaube ich, ein anderer gewesen, oder?
Stimmt nicht, ja. Stimmt eigentlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich können, aber ich habe mir das zuerst wirklich nicht zutraut, gebe
okay.
Ihm zu.
Das hat sich dann geändert, nachher hast du einiges zutraut, bist sogar mitbesitzen worden von der Basel-Zeit. Aber was interessant ist, neben dem, du bist dann im Blocherlager gewesen, ganz klar. Etwas, was dir geholfen hat, einerseits, nachher hat es behindert. Darum bist du auch nicht Chefredakteur der NZZ geworden, oder? Das Blocher-Label, das wirst einfach nicht los.
Gut, aber das finde ich auch kein Problem. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe über Harvard, das muss ich jetzt einmal wieder Christoph Blocher sagen. Und du kennst ihn genauso gut, oder ein bisschen weniger gut vielleicht, aber du kennst ihn auch gut. Und Christoph Blocher ist ein unglaublich überdurchschnittlicher Politiker in der Schweiz, ein überdurchschnittlicher Unternehmer. Der ist einfach interessant gewesen. Und als ich ihn kennengelernt habe, auch im Bundeshaus, damals noch als Tagi-Journalist, ist er einfach einer der interessantesten gewesen, die es im Bundeshaus gegeben hat. Und er ist auch unglaublich oft. Das war auch irritierend gewesen, muss ich ja sagen, Roger. Du hast den kennengelernt, ich habe gemeint, das ist der Beelzebub, das ist ganz ein Schlimmer. Und dann findest du heraus, hey, der kann noch argumentieren, der ist intelligent, der hat Argumente, die du noch nicht gehört hast. Ja, das hat mich beeindruckt.
Das ist die gleiche Erzählung von dieser Geschichte, wie es der Roger Köppel gemacht hat. Ja, es ist ein Erlebnis. Der Blocher ist grossartig und man ist dann zum Blocher-Jünger geworden. Du hast sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Hast sogar eine Blocher-Biografie geschrieben. Mhm. Das heikelste Kapitel kommt ein bisschen knapp vor, nämlich wie er zu der Ems-Chemie geworden ist. Aber da ist etwas rausgekommen. Du hast auch noch eine Biografie geschrieben über den Gisant. Das sind irgendwie Führungsfiguren, die du aufgeschaut hast und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist etwas in dir.
Roger, dann müsste ich auch dir aufschauen.
Nein,
du bist ja erfolgreicher Journalist und ein erfolgreicher Unternehmer. Bist auch gescheit, bist auch interessant. Nein, mein Verhältnis zum Christoph Blocher ist im Fall nicht sehr anders als jetzt zu dir. Ich finde gute Leute gut und die finde ich interessant. Und die bin ich natürlich auch froh und stolz, die kennengelernt zu haben. Und da gehörst du im Fall auch dazu, Roger.
Gut, du hast die letzten Jahre eine Dissertation geschrieben, im reifen Alter von fast 55. Hast unbedingt einen Doktor so werden, mehrere hundert Seiten.
Wegen Dr. Schawinski.
Ja, mehrere hundert Seiten. Und jetzt schon wieder ein Buch. 250 Seiten mit wahnsinnig viel Recherche. Zwar keine Grundlagenforschung gewesen, aber hast sehr viel müssen lesen und zusammenfassen und konzipieren.
Das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, hätte ja also eine Kurzfassung werden von der Dissertation. Und das war ein Deal mit meinem Verlag, mit dem Stempfli Verlag in Bern, ein sehr guter Verlag, wo ich schon ein paar Bücher gemacht habe. Da habe ich denen gesagt, ich weiss, der Dissertationdruck ist für euch nicht interessant, kommerziell. Machen wir ein Geschäft. Ihr druckt die Dissertation, dafür schreibe ich eine populärwissenschaftliche, kurze Version von der DIS. Und tun sie aber erweitern um andere Firmen, nicht nur BBC, sondern Sulz, Alluswiss, Basler Chemie, auch Nestlé und so weiter. Und dann kann ich eigentlich die goldige Zeit von der Schweizer Industrialisierungsgeschichte, nämlich 1870 bis 1914, beschreiben, weil das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
Aber das ist ja nicht im Buch,
oder? Eben, dann habe ich angefangen, oder? Dann habe ich angefangen mit Nestlé. Und mit Nestlé habe ich angefangen 1830, weil der Heinrich Nestlé ist wahrscheinlich als Revolutionär 1830 hat er müssen flüchten aus Frankfurt, hat dort eben dummerweise an dem politischen Aufstand teilgenommen und ist so ins Wattland gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja nein, aber wenn du 1830 beschreibst, musst du auch die Französische Revolution anfangen beschreiben. Und dann bin ich plötzlich in der Französischen Revolution gewesen. Dann hat ein sehr guter Freund von mir, der Tobias Straumann, gesagt, ja hey, eigentlich musst du mit Escherwies anfangen. Wenn du die Maschinenindustrie von der Schweiz erklären willst, musst du mit Escherwies anfangen. Mit Escherwies bin ich plötzlich im 18. Jahrhundert gewesen. Und so ist das Buch immer mehr in der Zeitachse zurückgerückt und am Schluss ist ein Buch herausgekommen, das nichts zu tun mehr hat mit BBC, wo eigentlich die Grundlagen von dem, was dann im 19. Jahrhundert passiert, beschreibt und probiert zu erklären.
Markus Somm hat das Buch geschrieben, warum die Schweiz reich geworden ist. Kannst du mal kurz erzählen, für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, was in dem Buch eigentlich drin ist und was deine These ist, Markus?
Also gut, ich würde sagen, es sind drei ganz wichtige Sachen. Erste Botschaft. Die Schweiz ist schon lange recht reich, wenn nicht sehr reich, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Also unsere Wirtschaftsgeschichte geht weit zurück und wir sind immer ein Land gewesen, das sehr erfolgreich war wirtschaftlich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt sehr viele politische Gründe für das. Das Wichtigste dort ist das Dezentrale und eben auch das Dezentrale von der alten Eidgenossenschaft. Das ist etwas, was die Leute unterschätzen. Die alte Eidgenossenschaft war ein mittelalterliches Relikt gewesen, aber ist unglaublich gut gewesen, offensichtlich für die Wirtschaftsentwicklung der Schweiz. Und das dritte ganz grosse Element, und das ich auch wichtig finde, ist, Immigranten haben eine enorm grosse Rolle gespielt bei dieser Wirtschaftsgeschichte. Das hat auch mit der dezentralen Struktur zu tun. Die Schweizer waren nicht weniger xenophob als andere Leute in Europa. Aber in der Schweiz war alles so dezentral, dass eben sehr viel Immigration stattfinden konnte.
Also, eben, du hast keine Grundlagenforschung gemacht, aber hast es ein bisschen zusammengefasst und sehr süffig geschrieben. Unter anderem eine Geschichte von den Locarneser, die 1550 nach Zürich gekommen sind. Kannst du das kurz ein bisschen darstellen, was da passiert
genau,
ist?
Genau, ein Thema, das den meisten Leute heute nicht mehr bewusst ist, früher hat es in Italien auch viele Protestanten gegeben, und zwar vor allem innerhalb der Elite. Und Locarno hat damals zwar schon zu der Eidgenossenschaft gehört, 1555, aber erst etwa ja, eigentlich 20 Jahre, also noch nicht lang. Und der Punkt ist, Italien hat Protestanten gehabt und die sind natürlich immer unter Druck gekommen und dann hat die Heilige Inquisition die vertrieben. Und auch im Tessin hat die Eidgenossenschaft, damals hat in der Tagsatzung Katholiken Vormacht gehabt, die haben gesagt, die Locarneser, die müssen weg, alle Protestanten. Demonstranten aus Locarno müssen weg. Locarno
also man hat zwei Möglichkeiten, entweder weggehen oder konvertieren. Also eine Art kommt. Von einer milderen Inquisition.
Absolut, oder? Ja. Aber wobei auch so mild, gell? Also du bist als Protestant schon, also in Italien
aber
auf jeden Fall schon.
Worden.
Genau, sie bist rausgerührt worden und zuerst haben die eigentlich ins Veltlin. Veltlin hat damals auch grosse protestantische Gemeinde gehabt, weil das hat damals gehört zu Graubünden. Graubünden ist eigentlich mehrheitlich protestantisch.
Das haben wir ja dann verloren, oder?
Das haben wir leider verloren, aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber dann hat Zürich, und das ist wichtig, die einzige reformierte Stadt, die damals gesagt hat, okay, wir nehmen euch auf, ihr könnt zu uns kommen. Basel hat es nicht wollen, Bern hat es nicht wollen, St. Gallen hat es nicht wollen. Zürcher haben es wollen.
Und warum?
Weil der Heinrich Bullinger, das ist der Nachfolger von Zwingli, das war eine Riesenfigur, auch eine von denen, die ich heute bewundern und würde immer wieder besuchen und Bücher schreiben dafür.
Was du auch gemacht hast.
Eine Riesenfigur, der Heinrich Bullinger. Wirklich eine Riesenfigur. Der hat das durchgesetzt. Er hat einfach gesagt, die 150 oder 160 Lokaneser, die müssen jetzt auf Zürich kommen und hat die eingeladen auf Zürich und dann sind alle gekommen, mit, also wirklich mit Kind, mit Frauen und so weiter.
Also es war schwierig, auch die Reise dann über die Alpen, die sind nicht in den Zug eingestiegen.
Nein,
und das
ist schwierig. Das war eine grosse Reise, gewesen, oder? Das hat 3, 4, 5 Wochen hat das gedauert, bis man überhaupt auf Zürich gekommen ist aus dem Tessin. Und zweitens war es auch Winter gewesen. Also die mussten in der Winterzeit über die Alpen rüber. Das war nicht einfach gewesen, vor allem mit Kind, das muss man sich vorstellen.
So wie man es heute auch sieht von Flüchtlingen, die unter schwierigsten Umständen an einen neuen Ort miteinander gehen.
Absolut, absolut. Man kann sich heute das nicht mehr vorstellen. Das ist heute so, wie früher auf Amerika gehen, ist es damals innerhalb von Europa eine grosse Herausforderung war, um zu siedeln. Und das haben nicht nur Protestanten aus Locarno müssen machen, sondern sehr viel. Wir sind in dieser Zeit von der Glaubensspaltung, wo in ganz Europa Konfessionen sich teilen und die unterliegen, werden vertrieben.
Also Zürich war damals eine Stadt, etwa 5'000 Einwohner, kommen 150 aus Locarno. Und du sagst, die 150 aus Locarno, die nicht einmal Deutsch haben können, die zum Teil auch Handwerker waren, nicht einfach Leute, die sehr gebildet waren, die haben Zürich total verändert.
Absolut. Wobei, es ist so, also die Locarneser sind auch viele Adlige darunter gewesen. Es ist eben teilweise, der Locarno war eben eine Hochburg von den Protestanten im Tessin. Da sind sehr viele gut ausgebildete Leute da gewesen, aber auch Handwerker. Und jetzt ist aber Zürich natürlich eine Zunftstadt gewesen und die Zünfte haben gar keine Freude gehabt an deren Einwanderung. Das ist ein bisschen ähnlich wie heute. Das ist immer ein Problem, wenn Arbeitskräfte von aussen kommen. Dann haben die Zünfte gefunden, hey, ihr könnt schon kommen, aber also in unserem Handwerk dürfen wir nicht arbeiten. Also es war relativ schnell klar, gewesen, dass die Tessiner sich völlig neu orientieren mussten. Wer Schuhmacher war in Locarno, konnte in Zürich nicht als Schuhmacher arbeiten. Wer Fischer war im Lago Maggiore, konnte in Zürich, wenn er Glück hatte, im Zürichsee wieder fischen.
Also sie sind dann in Handel gegangen und haben dann den ziemlich auch übernommen und weiterentwickelt. Und vor allem, aber, du tust das darstellen, die Verleger, sie haben also so Firmen gegründet und haben das vor allem in Sachen Textil ausgebaut mit Heimarbeit, während Zürcher vor allem in diesen Zünften waren. Oder?
Absolut. Und was ganz wichtig ist, das muss man vielleicht den Leuten einfach immer mal erklären: Italien. Italien ist in dieser Zeit das absolut reichste, am meisten entwickelte Land von Europa gewesen. Und das sehen wir ja heute, deshalb finden wir ja Italien auch so unglaublich schön. Das sind die schönsten Städte von Europa, sind es heute noch. Das hat mit dem zu tun gehabt. Und jetzt sind die Locarner eigentlich Italiener gewesen, damals noch. Die haben natürlich italienisch geredet, die haben den perfekten Zugang geschaffen zu dem Markt in Italien, wo auch die höchsten Technologien gewesen sind. Und du sagst, das jetzt mit dem Verlagssystem, oder? Das ist eben das System, ist eigentlich ein kapitalistisches System, wo der Unternehmer das Kapital selber hat und einsetzt und dann unglaublich viele Heimarbeiter organisiert und dann eigentlich eine viel höhere Produktivität hat und dann für den Export kann arbeiten.
Genau, und das heisst, das sei eine Basis vom Reichtum, aber da muss man eben sagen, das hat die Schweiz reich gemacht. Nein, das hat die reich gemacht, die das eben haben können machen, während die Arbeiter sind nicht reich geworden. Du hast unter anderem geschrieben, es sei die rückende Abhängigkeit gewesen, dem Verlegen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, tiefste die Löhne. Und dort schon also die Spaltung. Die einen haben davon profitiert, sind reich geworden. Und die anderen sind natürlich arm geblieben. Etwas, was man natürlich auch später noch sieht. Und wenn man jetzt anschaut, zum Beispiel gerade die Liste der 300 reichsten Schweizer. Jawohl, die Schweiz ist reicher geworden, aber vor allem die Reichen sind reicher geworden und nicht die anderen.
Könige, Kaiser, Politiker, Diktatoren, die haben auch ihren Ehrgeiz. Und häufig ist das ein Ehrgeiz, der den Leuten, den normalen, einfachen Leuten nicht gut tut. Und der Witz von der Schweiz ist ehrlich, dass den einfachen Leuten immer viel besser geht, auf Kosten von uns. mehr, die ein bisschen besser ausgebildet sind, die vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hätten und so weiter. Wir können nicht König werden in der Schweiz, wir können nicht Diktator werden, aber für die normalen Leute ist das viel
aber
besser.
Aber du tust ja sagen, du bist ja für einen kleinen Staat, tiefere Steuern, kein Beitritt oder nur schon gute Rahmenverträge mit der EU und schreibst, das sei unter anderem passiert, weil der Staat keine Rolle gespielt hat. Aber so wie du beschreibst, die Wirtschaft ist ja dominiert gewesen von den Zünften. Das war ein Monopol, was du sagst. Das sind quasi staatliche Organisationen gewesen, eine freie Wirtschaft hat es dort nicht gegeben.
Nein, im Gegenteil, das war ja gerade der Punkt. Die Zünfte haben ja verloren. Die haben gegen die Verleger verloren. Die Verleger, das sind früher die Unternehmer gewesen, oder? Die Textilunternehmer, die Heimarbeiter angestellt sind. Das war immer gegen die Zünfte gewesen. Die Zünfte haben sich eben in der Schweiz nicht können durchsetzen, Roger. Das ist der Punkt.
Also eben, du lobst also die Unternehmer, die da gekommen sind, die Immigranten, die eine wichtige Rolle gespielt haben, immer wieder dann auch bekämpft worden sind. Die Hugenotten sind dann gekommen, das sind auch Protestanten gewesen aus Frankreich. Sind eigentlich Immigranten immer, wenn sie erfolgreich gewesen sind, unbeliebt gewesen?
Ja, das ist sicher so. Also Immigranten sind auch unbeliebt, wenn sie nicht erfolgreich sind. Sie sind einfach immer unbeliebt, weil der Mensch grundsätzlich halt schon in seiner Heimat gern lebt und irgendwie das Gefühl hat, wenn einer von außen kommt, ist er ein Aussenseiter, der bringt Unruhe, der bringt neue Sitten, der bringt neue
Gebrüche. Aber ohne Immigranten wäre die Schweiz, bedeutet das für die heutige Zeit und für die heutigen Immigranten
dass
in der Schweiz?
Dass wir Immigration brauchen, aber wir brauchen genau so eine Immigration, wie wir früher noch gebraucht haben, die sehr stark nach dem Leistungsprinzip funktioniert.
Die hat man doch nicht nach dem Leistungsprinzip,
natürlich.
Die hat man nach der Religion genommen.
Nein, aber das ist schon gut. Protestanten sind eben schon relativ gute Leistungsträger gewesen. Du bist nur protestantisch geworden, wenn du schon zu der Mittelschicht gehört hast. Es war in dem Sinne eine gute Selektion gewesen, die sie machen konnten. Im 20. Jahrhundert haben wir ja gut ausgesucht. Ich meine, die Italiener, die gekommen sind, die Portugiesen, Spanier, die haben wir ja früher, da hat man die immer sehr gezielt angeworben und sich lange überlegt. Und heute haben wir meiner Meinung nach, vor allem auch mit dem Asylbereich, haben wir teilweise eine Einwanderung, die zu wenig uns wahrscheinlich bringt auf die lange Frist.
Aber gleich, wenn wir jetzt sehen, wie viele gerade aus der zweiten Generation von den Einwanderern aus dem Balkan leistungsfähig sind, genau. Auch wenn sie wissen, wenn du mit Itchen Namen hast, kommst du nicht so leicht eine Wohnung über, kommst nicht so leicht eine Stelle über. Also musst du besser sein als die Einheimischen. Und das
genau.
Hat
völlig richtig. Völlig richtig und da bin ich auch völlig dafür. Ich glaube, auch die Geschichte der sogenannten Jugos wird in 10 Jahren umgeschrieben. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Auch eine der weiteren Erfolgsgeschichten von der Schweiz. Auch die Chippis werden eine Erfolgs Geschichte sein. Und das hat zu tun damit, dass Einwanderung immer verknüpft muss sein mit dem Leistungsprinzip. Und das ist in der Schweiz immer noch der Fall.
Danke vielmals.
Der Titel. Der Titel ist «Ich grolle nicht». «Ich grolle nicht» ist ein Lied von Robert Schumann, aber eigentlich ist es ein Gedicht von Heinrich Heine. Heinrich Heine ist auch einer meiner bevorzugten Lyriker. Robert Schumann ist einer meiner Lieblingskomponisten.
Ist auch Immigrant.
Aber dann ist auch ein wichtiges Lied für mich mit meiner politischen Konversion, weil ich habe mich seinerzeit von einem sehr guten Freund trennt aus politischen Gründen. Damals bin ich ein Linker gsi und habe gefunden, er, der Opernsänger hätte wollen werden, das sei ein bourgeoiser Beruf. Wir können nicht mehr den Kontakt aufrechterhalten. Und ich grolle nicht, hat er nachher, das hat er mir später dann erzählt, häufig gesungen, im Gedanken an mich. Das ist eine der schlimmsten Geschichten in meinem Leben. In dem Sinn, ich grolle nicht.
Das ist der letzte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» zweite Hälfte 21. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die legendärste Talkshow von der Schweiz. nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.